KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Episode vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Das ist ganz sanft gestimmt, was ist los?
Ja.
Gab es leckeres Frühstück schon oder?
Ja, das auch. Ja. Ich bin immer sanft gestimmt.
Ja, kommt drauf an. Na gut, der VfB hat noch nicht gespielt heute. Mal gucken. Davon ist hier im Ländle bei vielen die Stimmung am Wochenende ein bisschen abhängig. Bei mir ja auch, gebe ich zu.
Ein bisschen.
Mal schauen, wie es heute läuft. Wow. Aber wir haben Filme mitgebracht. Wir sind ja hier nicht bei Rund um den Brustring, dem VfB-Podcast, den ihr auch gerne mal hören könnt, sondern wir sind hier beim KinoCast, da geht es um Kinofilme. Wir haben mitgebracht aus der Sneak Preview, nominiert für 9 Oscars, den Film Marty Supreme. Den gab es in der Sneak, jawohl. Es lohnt sich, in die Sneak zu gehen. Ja. Mhm. Dann hatte die Azinta die Pressevorführung gesehen von dem Film Scarlet und da habe ich den Einspieler bekommen und ich muss zu meiner Schande eingestehen, den hat sie mir letzte Woche schon irgendwie geschickt gehabt, aber irgendwie hatte WhatsApp ein bisschen geklemmt gehabt, da kamen irgendwie an dem einen Tag dann ganz viele Nachrichten plötzlich an und unter anderem diese mit dem Audio-File.
Immer die den anderen. Immer die anderen, jetzt ist WhatsApp.
Ja. War ganz komisch an dem Tag.
Anwenderfehler, nenne ich sowas. Anwenderfehler.
Ja, also Scarlett hört ja nachher die Einschätzung von unserer Anime-Beauftragten Azinta aus erster Hand. Sie ist extra nach München gefahren zur Pressevorführung. Und der Chris und ich, wir waren nochmal im Kino und haben uns Mercy angeschaut. Mal gucken, ob wir gnädig gestimmt sind mit diesem Film.
Muss ja seine Ferien ausnutzen, ne?
Ja, eben. Ne? Meine nicht vorhandenen Ferien. Dann gibt es natürlich die Kinocharts. Wir gucken mal an, was Neues anläuft diese Woche, ob wir euch da was empfehlen können oder ob da irgendwas interessant klingt von den Neustarts. Und im Heimkino habe ich tatsächlich mal einen Film gesehen, den habe ich schon oft gesehen, aber der lief zufällig mal wieder im amerikanischen Fernsehen, als ich hier rumgezappt habe in meiner Satellitenantenne. Und da habe ich ihn nochmal geschaut. Mal sehen, ob wir dazu kommen. Ich verrate mal noch nicht, welcher Film das ist. Und wir beginnen.
Ist das
mal.
Ein Pornofilm?
Nee. Der nicht. Marty Supreme. Marty Supreme. Hatte ich richtig getippt? Jawohl. Habe ich irgendeine Fanfare oder sowas? Nee.
Du das kriegst einen Applaus.
Auch nicht. Warum geht denn das nicht?
Du kriegst einen Applaus.
Ah. Hier geht ja gar nichts mehr. Was ist hier los mit meinem. Ach, hier. Nee, das war das Falsche. Ja. Probier jetzt nicht weiter hier.
Perfekt vorbereitet, wie man sieht.
Ich probiere jetzt nicht weiter. Marty Supreme, 9 Oscars. Nominiert für 9 Oscars hatten wir in der Sneak Preview. Ein Film von Josh Safdie, Hauptrolle Timothy Chalamet. Gwyneth Paltrow spielt auch mal wieder mit. Hat, glaube ich, seit Ewigkeiten nichts mehr gespielt. Die hat ja immer nur ihre Mumu-Kerzen rausgebracht und damit Geld gemacht. Und jetzt mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Und ja, Marty, unser Marty Supreme, wir lernen ihn am Anfang kennen. Er ist Schuhverkäufer. Erinnert, nee, nicht an El Bandi, aber.
El Bandi, ja.
Ich folge so einem Instagram-Kanal, irgendwie Bandis beste Sachen oder so. Das ist echt empfehlenswert. Vielleicht verlinke ich ihn mal mit in den Shownotes.
Der hat immer gesagt, es ist falsch, Franzose zu sein.
Er hat auch viele andere Sachen gesagt. jedenfalls, ja, Marty arbeitet als Schuhverkäufer bei seinem Onkel im Laden, wie wir dann erfahren. Und er ist eigentlich talentierter Verkäufer. Also er hat ziemlich gutes Redetalent, er kann gut Leute überzeugen, er ist da sehr, sehr empathisch, kann sich gut reinversetzen und er hat auch so eine Art, dass ihm die Leute das abkaufen. Und er mag es aber nicht so richtig, da in diesem Schuhladen zu arbeiten. Er macht das eigentlich nur, um Geld zu verdienen, weil sein Onkel ihm versprochen hat, wenn er in dem Laden arbeitet, dann gibt er ihm, oder dann kann er da $700, geht es glaube ich am Anfang darum, damit er zu den Weltmeisterschaften im Tischtennis fahren kann.
Zu den British Open, oder?
Ja, oder irgend sowas, irgend so eine Meisterschaft halt, ne? Und weil, wie wir erfahren, er ist begeisterter Tischtennisspieler. Und das ist nicht nur so ein Traum, den er da hat, sondern er macht das sogar richtig gut. Also er geht da richtig trainieren und hat da auch richtig Skills, würde man heutzutage sagen. Und ja, da geht ein bisschen was schief mit seinem Onkel, sodass er dann halt das Geld mehr oder weniger stehlen muss. Und dann fliegt er halt dahin nach London und ist dort relativ gut dabei. Und er lernt dort auch Gwyneth Paltrow kennen, die eine ehemals sehr berühmte oder Schauspielerin spielt. Also die ist jetzt eigentlich, also ihre besten Zeiten sind vorbei. Und sie haben natürlich auch eine gewisse Altersdifferenz. Heute würde man sagen, sie ist eine MILF. Und er macht sich an sie ran und hat da komischerweise, landet er auch bei ihr, also da geht doch ein bisschen was. Und ihr Mann, der weiß davon erstmal nichts, er ist ein ganz reicher Typ, der ein Stiftefabrikant, der irgendwie Kugelschreiber oder sowas herstellt. Und was damals natürlich, also wir befinden uns hier in den, am Anfang stand mal eine Texttafel da, 1952 oder so. Also damals waren halt so Stifte noch ein richtiges Ding. Ne? Also das war, also das hat jeder irgendwie gebraucht. Das war Massenmarkt. Da ist richtig was gegangen in der Branche.
War doch auch dieses noch, mit was zu einem Stift werden Gesetze unterschrieben und solche Sachen. Das war doch auch so ganz, ganz großes Ding.
Stimmt, ja.
Aber machen Sie
aber
mal
heutzutage halt nicht mehr so. Also der einzige Stift, der heutzutage noch relevant ist, ist dieser weiße Stift, den man fürs iPad braucht oder so. Ansonsten ist, glaube ich, nicht mehr so viel mit Stiften. Obwohl, ich habe auf Arbeit auch noch welche. Also wir müssen ab und zu mal was unterschreiben. Aber ist jetzt nicht mehr so das Riesending. Auch wenn wir in der Firma, wenn wir auf eine Messe gehen und haben dann irgendwie Kugelschreiber mit unserem Logo, das nimmt kaum noch jemand mit. Egal. Also er fliegt dann halt dahin und er kommt dort auch in die Endrunde und er lädt dann auch die Gwyneth Paltrow. Wie heißt die eigentlich im Film? Wie ist da der Rollenname? Kay heißt sie. Komisch. Kay. Ich kenne Kay. Also, sie heißt Kay. Und sie schaut dann auch zu beim Endspiel. Und das Endspiel ist so, dass er bekommt ein quasi in diesem Turnierbaum, deutet es sich schon an, dass wohl offensichtlich der Japaner da nach vorne kommt. Alle waren eigentlich gar nicht bewusst, dass die Japaner überhaupt schon wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen, weil, wie gesagt, wir befinden uns 1952. Und die Japaner waren ja auch am Krieg, am Zweiten Weltkrieg maßgeblich mit beteiligt und Überfall auf Pearl Harbor und so weiter. Da gibt es auch eine gewisse Geschichte mit der USA. Und deswegen hat dieses Duell, nenne ich es jetzt mal, USA gegen Japan, auch eine gewisse politische Brisanz neben der sportlichen Brisanz. Und Timothy Chalamet alias Marty Mauser, der kümmert sich da gar nicht so richtig drum, um diese politische Brisanz. Er will halt einfach nur gewinnen. Kleiner Spoiler, er gewinnt nicht das erste Duell. Und keine Angst, der Film geht noch 2 Stunden. Also da kommt noch genügend Story, weil das nagt halt an ihm auch. Er versucht dann halt weiter zu trainieren. Und dann befinden wir uns eigentlich die ganze Zeit auch in seinem Struggle mit der Welt, wie er irgendwie Geld beschaffen will, weil damals war halt Tischtennis auch nicht irgendwie, oder ist es heute überhaupt so richtiger, einträglicher Sport? Ich glaube auch nicht so richtig. Also bin ich mir nicht sicher, ob das jemals so im Massenmarkt wie jetzt andere Sportarten, wo richtig viel Geld verdient wird, ich glaube eher nicht. Und ja, er hat halt einen riesen Struggle, Geld zu bekommen. Dann hat er, die erste Szene hatte Chris gar nicht gesehen. Das war eigentlich eine echt tolle Szene, eine coole Einführung in den Film, weil er trifft sich mit seiner, ja, weiß nicht, ist es eine, ja, nee, Freundin ist eigentlich nicht, weil sie ist verheiratet mit jemand anders, wie wir dann erfahren. Aber er trifft sich mit seiner Sandkastenfreundin und hat Sex mit ihr in irgendeinem Hinterzimmer. Und dann kommt auch schon so ein schöner Song im Soundtrack und wir sehen dann in den Credits, ich hatte es auch geteilt gehabt auf Instagram, wie quasi die Samenfäden sich auf den Weg machen, so zu dem Ei, und das ein Samenfaden schafft das dann auch, das ist so ein bisschen witzig dargestellt. Und genau diese Freundin, diese Rachel, die kommt dann später auch auf ihn zu, weil ja irgendwie, weil die Ehe mit ihrem Mann ist irgendwie nicht so das Wahre. Sie will eigentlich lieber ihn, und er fragt sie, warum sie den überhaupt geheiratet hat. Und ja, und sie weiß dann auch nicht, von wem das Kind ist und glaubt, das ist von ihm. Und wir wissen natürlich, das ist von ihm, ja, aber er sagt, nee, das kann gar nicht sein. Ich habe immer rechtzeitig rausgezogen. Also solche Storys sind das dann. Ne? Und naja, das ist dann halt so sein Struggle, wie er da irgendwie hinkommt mit seinem Privatleben, Geld beschaffen für die nächsten Matches, eventuell Sponsor bekommen, versucht halt auch Leute auszunutzen, die ihm vertrauen, die quasi dann so, sogar irgendwie eine eigene Tischtennisbälle in eigener Farbe herstellen und sonst was alles, die da irgendwie Geld in ihn investieren, die ihm vertrauen. Und darum geht es eigentlich so in diesem ganzen Film. Er wird ja so ein bisschen beworben als Mischung aus Catch Me If You Can und Wolf of Wall Street. Ich finde beides Bullshit. Das passt beides nicht. Weil Catch Me If You Can ist halt wirklich so dieser charmante, ja, charmante Betrüger. Typ, der sich irgendwo durchmogelt, dieser ein bisschen Münchhausen-mäßig, so ein bisschen durchmogeln und durch, ja, dem es einfach gönnt auch, dass es schafft. Während hier, Marty benimmt sich halt vielfach so scheiße zu den Leuten, sodass er eigentlich nicht liebenswürdig ist, eigentlich die ganze Zeit. Man gönnt ihm zwar so ein bisschen den sportlichen Erfolg, aber auch nicht so richtig, weil er auch die ganze Zeit irgendwie so komisch agiert. Also, er ist nicht so richtig likable, würde man, glaube ich, im Englischen sagen. Im Deutschen wäre es wahrscheinlich mögbar.
Ja, er ist halt auch so ein bisschen ein seltsamer Vogel. Also,
ja, na gut.
Der halt alles für den Erfolg irgendwie tut. Ja, ja.
Ja, wow. Nee, ich meine in der damaligen Zeit Tischtennis und wie das sich da reingesteigert hat und alles, ne? Das Witzige war natürlich, dass Tischtennis damals wie in so einer Art Fight Club fand, in so einer Art Hinterhöfen statt. So ein, nicht Hinterhöfe, aber so irgendwelche Kellergewölbe, wo dann irgendwelche Leute, ja, muss er an die Tür klopfen mit einem bestimmten Klopfzeichen, dann geht die Tür auf und da drinnen wird Tischtennis geübt und solche Geschichten. Na gut, es war halt auch 1952, also da haben halt auch, wie wir dann gesehen haben, haben da auch Schwarze mit Weißen zusammengespielt und so, also da war so ein bisschen, denen war das egal und deswegen wurde das halt alles ein bisschen abgetrennt, aber ja, es war ja, Timothy Chalamet hat ja hier auch mitproduziert und ich kann mir auch denken, warum, weil das ist so ein Oscar-Pleaser, dieser Film, Marty Supreme, der hat eigentlich alles, was so die Academy üblicherweise mag. Zum einen lässt er sich viel Zeit, man sieht es auch, 2 Stunden 30 geht der Film. Zum anderen hat er einen coolen Soundtrack, ist gut erzählt, umspannt eine große Zeitperiode, die erzählt wird. Das mag eigentlich die Academy auch immer sehr gern. Und ein Biopic. Also Biopics gehen immer super bei der Oscar Academy. Deswegen, ich kann mir durchaus denken, was da so die Manager und so weiter von Timothy Chalamet, hey, hier, das wäre doch was und so, das ist so Oscar-Stoff und da kommst du mal so ein bisschen in die Runde rein und ja, man sieht es ja auch, nominiert für 9 Oscars, allerdings weiß ich nicht, ob der da irgendwas davon bekommt, ehrlich gesagt, ja.
Da bin ich, ja gut, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber da bin ich fast anderer Meinung ein bisschen. Ja. Weil ich fand jetzt schon stark gespielt. Ich fand nicht, dass das
der große Wurf ist, wie er angekündigt ist.
Hm. Oh, okay.
Also nicht okay, der große Wurf. Also er kommt ja mit viel Vorschusslorbeeren. Ich fand es einen guten Film, ja, es ist keine Frage. Es ist ein guter Film. Ich habe auch gute Wertungen gegeben. Aber es ist jetzt nicht so der Riesenwurf, fand ich, wie er jetzt vielfach angekündigt wurde. Was mir auch sehr gefehlt hat, ist das, was viele, ich sag mal so, Sport-Oscar-Filme ausmacht. So diese Heldenreise. Das fehlt so ein bisschen. Wo man dann auch so richtig mitfiebert, ja, oh, schafft er das, ach, die Rückschläge, eieiei, und ach, okay, und dann, wo halt die Zeitperiode erzählt wird, die halt das Ganze irgendwie ein bisschen interessant macht, das fehlt hier so ein bisschen, weil es ist eigentlich auch so der ganze Struggle, dann ist halt so, dass ich nicht richtig mitfiebern konnte, weil ich den einfach so unsympathisch fand an vielen Punkten, in vielen Dialogen, wie er mit seiner Freundin, die er seit Ewigkeiten kennt und die er halt auch offensichtlich geschwängert hat. Ich meine, er hat mit ihr geschlafen. Also, dass da was passieren kann, sollte er schon wissen. Und ja, ich meine, der Schluss war dann wiederum ganz okay, ein bisschen versöhnlich und alles, wie es dann war. Aber ja, schwierig.
Okay, weil also ich habe einen Film gesehen, der cool geschrieben war, der ganz, ganz stark geschauspielert war von Timothy Chalamet, der da verschiedene Sachen auch einfach durchlebt und du lebst dann auch ein Stück weit mit. Ja, er ist kein einfacher Charakter, er ist ein ziemlicher Arsch, kann man nicht anders sagen, der aber halt alles für seinen Traum und für seinen Erfolg macht und so sehr er auch mit seiner Familie da rumstreitet, auch mit seiner Mutter oder was weiß ich, wo es immer geht, so, ja, trotzdem ist sein Traum, dass das er eben seiner Mutter auch ein besseres Leben ermöglichen kann und alles. Deswegen ganz arg vieles, was da so gemacht ist, wo ich echt dachte, so, Junge, also das geht schon gut ab, geht schon in verschiedenen gute Richtungen ab. Und hat mir richtig Spaß gemacht, den Film zu schauen. Ich habe das erste Mal, ich glaube, nach über einer Stunde kurz auf die Uhr geguckt, weil ich wissen wollte, hey, wie lange geht denn der jetzt eigentlich schon? Und da war es so völlig überraschend, dass das ja schon so lang eigentlich dann läuft, weil er einen schon mitnimmt. Also das ist ein sehr, sehr angenehmes Erzähltempo, sehr, ja, teilweise nicht so krasse Sprünge. Also ich habe teilweise Probleme gehabt, das zeitlich einzuordnen, wann jetzt genau wie was passiert ist, was allerdings dem Ganzen keinen Abbruch getan hat, weil es einfach, wie ich fand, ein richtig, richtig guter Film gemacht ist, eine richtig schöne Geschichte erzählt, der so gewisse Punkte auch anspricht, die halt wohl in den 50er Jahren auch noch sehr aktuell waren und er halt ganz viele Facetten zeigt, nämlich dass Erfolgsgeschichten nicht immer gerade ausgehen müssen oder dass man sich auch extremer Demütigungen ausgesetzt ist oder dass manche Sachen, die gut geplant sind oder vermeintlich gut geplant sind, dann völlig eskalieren. Ich darf da an die Tankstelle erinnern. Und dann solche Sachen einfach. Was ich mich oft gefragt habe in dem Film ist, er kommt relativ gut immer damit durch und wird auch nicht so von der Polizei irgendwie belangt, was ich ein bisschen seltsam fand, aber okay. Dann ist das halt so gewesen.
Aber nee, ansonsten. Ist nicht so gewesen, übrigens.
Ja, ja. Das dachte ich mir schon. Aber ansonsten fand ich es einen richtig großartigen Film, der zu Recht um Oscars kämpft. Sagen wir es doch mal so.
Ja, also, ich weiß nicht. Also, so Oscar, weiß nicht. Das ist jetzt auch so ein Film, wo ich sage, ja, den habe ich jetzt einmal gesehen. Das reicht mir dann auch. Den muss ich jetzt nicht nochmal gucken. Und ja, meistens so die Filme, die mir richtig gut gefallen, die will ich dann schon nochmal gucken. Also den Film oder die Filme, die ich mehrmals sehen möchte, den würde ich auch Oscars gönnen. Also dem hier ja, in bestimmten Kategorien ja, Schauspieler ja. Den Soundtrack fand ich auch extrem cool, aber das waren halt alles original, also richtige Songs. Jetzt nicht, ich meine jetzt nicht den Score, sondern der Film spielt halt in den 50er Jahren, hat aber halt einen 80er Jahre Soundtrack. Ist halt irgendwie ja, so von Aha über, weiß nicht, alles Mögliche dabei, richtig coole Sachen. Und das war halt so mein Ding, die 80er Jahre da, die ganzen geilen Songs da, viel Synthpop und so. Fand ich cool, ja. Übrigens, das Ganze ist angelehnt an Marty Reisman, das ist ein Tischtennisspieler auch, aber viele Sachen von denen, also fast alles von dem, was wir im Film gesehen haben, stimmt nicht, außer Tischtennis. So ziemlich. und auch diese ganzen Matches gegen irgendwelche Japaner und sowas hat alles nicht stattgefunden. Also wirklich ganz, ganz, ganz lose, wo schon die Nachkommen von dem eigentlichen Marty Reisman sich beschwert haben über den Film, weil das wird doch ein bisschen falsch dargestellt. Also viel in falsche Richtung, wo man denkt, was ist das für ein Typ da? Ja, ging natürlich, also für die Sneak, ein bisschen unpassender Film mit 2,5 Stunden zum Montagabend, fand ich. Deswegen, also mir war da auch viele Sachen einfach zu lang erzählt, wie die ganze Geschichte mit dem Hund, die hätte man komplett außen vor lassen können. Das ist völlig
irrelevant. Nein, die war wichtig.
Für den Film?
Nee. Ja, doch.
Wenn man die ganzen Nebenplot, die ganze Sidequest mit dem Hund einfach weglässt. Also wo der Hund erst verloren geht und wiedergefunden wird, wenn man das einfach weggelassen hätte, wäre völlig okay. Tja, da hätte man locker mal 20 Minuten gespart bei dem Film. Weil das hat für den Film an sich, für die Entwicklung der Figur ja gar nichts zu tun. Und, naja.
Ja, doch.
Nein.
Für hinten raus auf jeden Fall.
Gar nicht. Egal. Hätte man anders. Naja, nee, also ich meine, es ist ein guter Film. Für die Sneak ein bisschen unpassend aufgrund der Länge und Soundtrack okay und Story, ja. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man gute Darsteller sehen will und einen guten Film sehen möchte einfach, ja. Und auch jetzt gerade sich in der Oscar-Vorbereitung ein bisschen vorbereiten möchte, sollte man ihn auf jeden Fall schauen, ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten für mich persönlich jetzt, bei denen, die bis jetzt für einen Oscar nominiert sind, ist nicht der größte Wurf, also wäre jetzt nicht mein Favorit, mein persönlicher Favorit, wobei ich aber denke, dass der durchaus auch ein paar Oscars bekommt. Ja. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Von mir kriegt er 8 Punkte.
Ja, das ist aber Jammern auf hohem Niveau dann.
Ja, also. ich erkenne doch an, dass der Qualität hat, aber ist jetzt kein 9- oder 10-Punkte-Film bei mir, wo ich sage, den gucke ich jetzt noch ein paar Mal an, weil der mir so gefallen hat und da will ich das nochmal genau sehen. Ja.
Ich bin bei 8,5 von 10. weil...
Nah beisammen hier.
Ja, deswegen, ich sag ja, das ist, ich fand es einen großartig gemachten Film.
Die Einleitungsszene, die musst du dir mal noch nachholen, die gibt's, die haben Leute abgefilmt mit dem Handy oder so, die guckst du dir mal noch an irgendwo, findest du die bestimmt.
Moment, im Kino haben die Leute das abgefilmt?
Nein, nicht bei uns, aber
ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, ich habe ja auf Insta habe ich die Szene geteilt, die erste Szene, wenn du die noch gesehen hättest, ich glaube, da wärst du bei 9 dann, weil die war so cool. Also das war eine wirklich coole Szene, um die Zuschauer in den Film reinzuholen, um so ein bisschen die Tonalität des Films zu setzen, so nach dem Motto, hey, wir befinden uns jetzt hier zwar irgendwo in 50er Jahren, aber hey, wir können auch cool erzählen, guck mal, was wir hier machen. So ungefähr, das war so die Einleitungsszene. Und die solltest du mal noch irgendwo, vielleicht findest du meinen Repost noch, der ist ja immer noch eine gewisse Zeit. Ja, guck da mal, ob du das irgendwo noch sehen kannst, oder ich schau mal, ob ich es irgendwo finde.
Ja.
Gut, wie schaut's denn morgen aus?
Das wäre die Sneak Nummer, oh Gott, jetzt habe ich schon ein Ding, sind 1309. Dann.
Ist auch egal, auch ich glaube, die Zuhörer hier im Podcast, die zählen da nicht mit.
Ja, ich schon. Für mich ist das wichtig.
Okay.
Und der Tipp lautet: quer durch die Zeit.
Da habe ich einen Tipp, weil wir natürlich den Monsieur Robert letztens als Screener geschaut hatten. Der geht ja quasi quer durch die Zeit, weil der fängt erst an in der. Ja, als Monsieur Robert noch in der Arbeitswelt aktiv ist und ihn die Kids verarschen, und dann macht er ja so einen Cut und ist in der Jetztzeit, wo er dann in Rente geht und die Kids dann schon größer sind und wo dann die Story weitergeht. Deswegen, das wäre mein Tipp. Monsieur Robert kennt kein Pardon. Wobei ich sagen muss, Chris, wenn der kommt, ich glaube, den können wir eigentlich gehen, weil den haben wir schon gesehen, den fanden wir beide nicht gut. Oder so, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Der Jay tippt. Ach so, der geht wahrscheinlich auch sogar in die Sneak Preview in Stuttgart. Der schreibt nämlich: Marty war heute Supreme. Jetzt nächste Woche noch Good Luck, Have Fun, Don't Die. Dann sind 2 Jahreshighlights schon mal abgehakt. Also er tippt Good Luck, Have Fun, Don't Die. Könnte natürlich passen, weil das ja auch so ja mit Zeitsprüngen.
Das wäre auch ein Banger, ne?
Ja, ist es auch wieder so ein 3-Stunden-Brett oder so? Mal gucken. Der Tim B. tippt Scarlett, da bin ich mir gar nicht sicher. War der nicht letzte Woche bei Neustarts dabei? Also zumindest werden wir gleich von der Asinta hören, wie der Film war. Ich glaube nämlich, der ist letzte Woche schon gestartet, aber schauen wir mal. Der Martin tippt Der Astronaut. Nicht, weil ich daran glaube, dass er in der Sneak läuft, sondern weil ich es euch gönnen würde. Der Tipp von Jay passt dann wohl doch genau. Okay, ja, würde ich mich natürlich freuen, Der Astronaut, den zu schauen, weil Der Marsianer ist ja einer meiner Lieblingsfilme, und vom Astronaut habe ich auch schon das Buch gelesen und finde ich großartig. Hab jeden Trailer bis jetzt gesehen, obwohl die teilweise ein bisschen viel verraten für die, die das Buch nicht kennen. Und da will ich eigentlich mal ins IMAX gehen, wenn der läuft, weil der ist in IMAX gedreht und spielt auch so ein bisschen mit den Bildformaten, dass die Einstellungen im Weltraum dann ein anderes Bildformat haben wie die in der Kapsel und so. Da überlege ich tatsächlich, wenn der anläuft. Na, mal schauen. Aber wenn wir nur Sneak bekommen, dann natürlich nicht. STR Max tippt noch Das geheime Stockwerk. Sieht nach einem Kinderfilm aus. Nox tippt Arco, eine fantastische Reise durch die Zeiten. Ey, der ist, glaube ich, nominiert für den Oscar als bester Animationsfilm. Das wäre sogar gar nicht schlecht, wenn der kommt. Dann hätte ich noch einen potenziellen Oscar-Kandidaten abgehakt. Und Chrissy tippt Sulemans Geschichte.
Suleiman.
Genau.
Spiel nochmal Ja, Ding Dong.
Aber ich glaube, da geht es um einen Flüchtling, der, worum geht es da, der, glaube ich, nach Frankreich flüchtet. Und dann wird auch so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte erzählt. Ja, das spielt, glaube ich, auf verschiedenen Zeitebenen. Könnte natürlich sein. Ja, relativ viele Tipps diesmal. Cool, freue ich mich. Wenn ihr noch einen Tipp habt, dann geht auf kinocast.net, sucht euch den Sneak Preview-Eintrag, der, wenn ihr den Podcast hört, steht er nicht mehr ganz oben, weil da ist er eins nach unten gerutscht, aber ihr seht es, das ist der mit dem roten Vorhang, der Beitrag, klickt da mal drauf und dann könnt ihr sehr gern einen Tipp abgeben. Ihr müsst dazu nicht in die Sneak Stuttgart gehen, aber wenn ihr den Tipp gehört habt, quer durch die Zeit und sagt, Moment mal, da habe ich doch letztens irgendwas und das könnte der und der sein. Da könnt ihr auch sehen, wie die anderen Sneak-Zuschauer abgestimmt haben, zumindest die abgestimmt haben, weil die Sneak ist immer eigentlich sehr gut besucht, aber wenn ich so sehe, bis jetzt haben, also wir nehmen ja heute Sonntagvormittag auf, 8 plus 7, kann kein Mensch ausrechnen. 15 Leute abgestimmt bis jetzt. Also da fehlen noch ein paar von denen, die in der Sneak waren. Ja, aber die haben zumindest mal, das Gros liegt zwischen 8 und 9 Punkten, eine Stimme für 7 Punkte, eine für 5 Punkte. Ja, aber die Mehrzahl, wir haben ja immer noch so eine 50-50-Entscheidung. Empfiehlst du den Film weiter? Ja, nein. Da empfehlen die meisten den Film weiter, also mit großer Mehrheit. Und deswegen, ja, wir empfehlen den auch weiter. Geht da rein, ins Kino natürlich, das Kino eurer Wahl und habt Spaß bei Marty Supreme. Seht zu, dass ihr rechtzeitig da seid, wenn der Film beginnt, denn wie gesagt, die erste Szene lohnt sich schon. Ja. Okay.
Schlüpfrig!
Zumindest sehr lustig, also hat wirklich für Erheiterung gesorgt, die Szene. Kann man echt. Vor allem dann auch der Song, der da beginnt, den ich jetzt mal nicht spoilern werde. Schaut euch's an. Okay, jetzt brauche ich mal, spiele mal kurz einen Trenner ein, damit ich die Stelle schneller wiederfinde. Die Asinta, unsere liebe Freundin, die auch immer mit in die Sneak geht, ist nach München gefahren extra für den Kinocast, weil ich hatte ihr die Einladung weitergeleitet, weil das war unter der Woche und ich konnte unter der Woche definitiv nicht einfach mal so früh um 10 nach München oder so. Aber sie hat gesagt, ey, der Film interessiert mich so sehr, ich würde da gerne hinfahren und mir den anschauen, die Pressevorführung. Es handelt sich um den Anime Scarlet und hat nichts, soweit ich weiß, mit Gone with the Wind hier zu tun, mit der Scarlet O'Hara. Und ich werde das jetzt mal einspielen, ich hoffe, es klappt und wir horchen mal beide zu.
Hallihallo auch von meiner Seite. Ich heiße Asinta und ich durfte diese Woche zur Pressevorführung des neuen Anime-Films Scarlet. Zunächst einmal ein paar Fakten zum Film. Regie geführt hat Mamoru Hosoda, der seinen Durchbruch mit Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, hatte. Ein weiterer bekannter Film von ihm ist Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Der Film hat letztes Jahr im September auf den Filmfestspielen von Venedig sowie auf dem Toronto International Film Festival Premiere gefeiert. Hierzulande erscheint der Film am 24. Februar. Der Film dauert 1 Stunde und 51 Minuten. Im Film geht es um die titelgebende Protagonistin Prinzessin Scarlet. Sie lebt im Mittelalter und muss leider miterleben, wie ihr Vater zu Unrecht hingerichtet wird. Daraufhin schwört sie Rache an die Verantwortlichen zu nehmen. Allerdings versucht man sie ebenfalls aus dem Weg zu räumen, indem man sie vergiftet. Sie wacht im sogenannten Underworld auf, eine Welt zwischen Leben und Tod. Weiterhin von Rachegelüsten getrieben, macht sie sich auf die Suche nach den Peinigern ihres Vaters. Dabei trifft sie auf den aus der Gegenwart stammenden Rettungssanitäter Hijiri, der sie fortan begleitet. Das Duo trifft auf ihre Reise auf viele Menschen, die ihnen zum einen wohlgesonnen sind, aber auch teilweise feindlich gesinnt sind. Dabei erkennt man auch, wie unterschiedlich Scarlet und Hijiri eigentlich sind. Denn während Scarlet direkt den Kampf wählen würde, möchte Hijiri alles auf friedliche Weise regeln und versucht somit auch Scarlet davon zu überzeugen, dass Gewalt nicht immer die Lösung ist. Wie wird das Abenteuer weitergehen? Wird Scarlet den Verantwortlichen für den Tod ihres Vaters finden und ihre Rache bekommen? Oder wird sie es sich doch nochmal anders überlegen? Das erfahrt ihr alles ab dem 24. Februar im Kino. Mir persönlich hat der Film gut gefallen. Man hat gewisse Parallelen zu William Shakespeares Hamlet erkennen können, allen voran bei den Namen einiger Charaktere, die ja wirklich quasi 1:1 übernommen wurden. Es gab auch eine Szene, die hat sehr stark an eine bestimmte Szene aus Herr der Ringe erinnert. Der Animationsstil war auch echt faszinierend, da es ein Mix war aus, man könnte sagen, Fotorealismus im Hintergrund, weil es sehr detailliert gezeichnet war und im Vordergrund die Charaktere eher handgezeichnet wurden und quasi auf das Bild draufgeklebt war. Also so hatte es für mich den Eindruck, was meiner Meinung nach aber auch einen gewissen Charme hatte. Der Soundtrack war auch echt schön. Das war nicht penetrant, es war wirklich sehr schön im Hintergrund. Es gab einige Szenen, in denen auch gesungen wurde, also nicht viele, wirklich sehr, sehr wenige. Und da gab es einen Song und da habe ich bis heute noch einen Ohrwurm von. Die Laufzeit war allerdings ein bisschen zu lang, einfach aus dem Grund, weil manche Szenen etwas in die Länge gezogen wurden, beziehungsweise die Storys sich in dem Moment etwas im Kreis gedreht haben. Im Großen und Ganzen würde ich dem Film eine 7,5 von 10 Punkten geben. Zum Schluss möchte ich noch ganz, ganz lieb Danke sagen zu Erik, der mir diese Möglichkeit gegeben hat.
Ui,
also vielen lieben Dank. Bis dann.
Ich glaube, das lege ich mir auf eine Taste hier. Nee, ja, vielen Dank, Asinta, dass du hingefahren bist. Sonst hätten wir ja gar nicht so aus erster Hand so eine Kritik bekommen von einer erfahrenen Frau, die viele Animes gesehen hat und da wirklich in dem ganzen Thema drinsteckt. Weil ich schaue zwar ab und zu mal Animes und bin dann auch meistens sehr begeistert, weil die mir echt gut gefallen. Aber gerade so diese... Ich komme da, wie soll ich sagen, wenn ich mal zufällig dazu komme, ja, ich mache das nicht aktiv. Wie zum Beispiel Blue Eye Samurai auf Netflix, kann ich echt empfehlen, wer das noch nicht kennt. Vielen Dank dafür. Und ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja mal wieder was. Fand es auch sehr schön, wie sie es strukturiert hat. Erstmal so ein bisschen die technischen Daten von dem Film und dann auch die eigene Kritik und so weiter und das ganze Erlebnis und so, fand ich gut. Ich habe gerade hier tatsächlich muss ich sagen, die Story mit diesem, dass sie mit ansehen musste, wie ihr Vater geköpft wurde oder gestorben, hingerichtet wurde und so weiter und wie sie dann, das interessiert mich tatsächlich jetzt, der Film. Also ich werde, glaube ich, nicht ins Kino gehen, aber wenn der irgendwann im Streaming mal verfügbar ist, werde ich den mir, glaube ich, mal anschauen. Wie geht's dir? Bist eher nicht so?
Nein. Nein, tatsächlich nicht so.
Was interessiert mich auch sehr, hier steht bei Filmstarts drinne: So entpuppt sich eine mysteriöse alte Frau als eine Art Jenseits-Yoda, die ihre Purpel wie eine Art Handgranaten einsetzen kann. Das interessiert mich auch. Klingt ja so weird hier. Sehr cool. Auch vielen Dank an, was war's? Sony Pictures, ich will jetzt nichts Falsches sagen, für die Einladung zu der Pressevorführung in München. Und ja, gern mal wieder. So, dann mache ich mal einen Trenner für den nächsten Film. Mercy. No mercy.
And I miss you. No mercy. Like the desert, Mr. Rain. Nee, oh Gott. Ja, unser Mercy aus dem Jahr 2026 ist ein Science-Fiction-Thriller von Timur Bekmambetov.
Kennst du den? Der hat zum Beispiel diese Filmreihe Notch Neu Dosor gemacht. Die war mal zur damaligen Zeit.
Ach so,
Die lief sogar in Deutschland im Kino. Wächter der Nacht hieß das, glaube ich.
Wächter der Nacht, ja. Wächter der Nacht.
Genau. Und die hatten wahnsinnig gute Effekte zur damaligen Zeit. Es kam aus Russland. Irgendwie hat keiner damit gerechnet, dass die da so ein Brett abliefern. Aber die Effekte sahen so gut aus.
Der hat aber auch Abraham Lincoln Vampirjäger gemacht.
Ja, der war nicht so besonders.
Jedenfalls, ja, neuer Film mit ganz, ganz, ganz arg viel Chris Pratt in der Hauptrolle und ganz arg viel Rebecca Ferguson. Chris Pratt als Chris Raven. Warum haben die immer so, die Cops dort haben immer so krasse Namen. Chris Raven, ein Polizist in Los Angeles und Rebecca Ferguson als Richterin Maddox, die allerdings eine KI ist, weil wir befinden uns in der Zukunft im Jahre, 2029 und in Los Angeles ist die sogenannte Crime Epidemic ausgebrochen. Das heißt, schwere Straftaten werden öfters verübt, es geht ziemlich wild zu, es gibt ganze Distrikte, wo quasi sich selbst überlassen wurden zum Großteil erstmal, wo man gar nicht mehr hinterherkommt, dort aufzuräumen. Und deswegen wurde eine KI geschaffen, zusammengebaut, die Strafverfahren schneller durchführen kann und schneller ermöglichen kann. Das heißt, man nimmt jemanden fest, dann kommt derjenige in diese Strafkammer und dann ist dort eben die Richterin Maddox, die dann alle Fakten quasi auf den Tisch legt und anhand der Fakten dann entscheidet, ob schuldig oder nicht schuldig. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, weil die Angeklagten haben natürlich die Möglichkeit, sich da noch irgendwie rechtlich zu beraten zu lassen oder auch ihre Unschuld zu beweisen, dass sie Sachen nicht getan haben. Und da gibt es dann so ein Barometer mit wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit bist du schuldig. Und es gibt dieses Problem, dass man unter einen gewissen Wert fallen muss, damit die Gerichtsverhandlung, die auf 90 Minuten angesetzt ist, verlängert werden kann auch oder eben auch bis zu einem Freispruch führen könnte möglicherweise.
Ja, die Todesstrafe droht ja. Ne? Die steht ja im Raum.
Richtig.
Deswegen, genau.
Genau.
Und erst dann, wenn das unter ein bestimmtes Ranking gefallen ist, wird das erstmal ausgesetzt. Ja? Sonst ist gleich direkt nach 90 Minuten, bam.
Ja, genau. Du hast 90 Minuten Zeit. Das heißt, das Ganze ist natürlich dahin ausgelegt, so, ja, okay, wir machen das alles ein bisschen kürzer, wir machen es ein bisschen schneller, ziehen das ein bisschen zeitnaher durch, um eben möglichst viel Abschreckung auch natürlich zu haben vor dem System, möglichst ein gerechtes System, das ja für alle gilt. Und das ist so ein bisschen das Ziel von dieser KI. Und jetzt sitzt dort eben Chris Raven, ein LAPD-Detective, der angeklagt ist vom Mord seiner Ehefrau. Also er soll seine Frau erstochen haben bei sich zu Hause und er kann sich erstmal so gar nichts an irgendwas erinnern.
Woher weißt du, dass die erstochen wurde? Das ist ja Täterwissen hier. Das ist Täterwissen, hieß es bei Tatort.
Aha. Okay, ja.
Bist du auch ja. Verdächtig hier? Moment mal.
Ja, ich habe den Film gesehen. Du erinnerst dich, wir saßen im Kino nebeneinander. Und er muss jetzt eben alles daran setzen, seine Unschuld zu beweisen, was gar nicht so einfach ist, weil seine ersten Schritte mit der KI da erstmal, also er ist großer Befürworter von diesem System, hat auch das alles quasi so ein Stück weit mit aufgebaut, ist da auch der Cop gewesen, der den ersten Fall dorthin gebracht hat und der die erste Verurteilung da quasi begleitet hat. Und ja, jetzt sitzt er selber auf dem angeklagten Stuhl und kämpft quasi für Gerechtigkeit und um sein Leben. Und das ist nicht immer einfach. Er hat noch draußen eine kleine Verbündete oder ja, er kann nach außen telefonieren und hat auch draußen Leute, die eben aktiv nach Beweisen suchen sollen und können. Das ist in dem Fall seine Partnerin bei der Polizei, Jacqueline Diallo, auch genannt Jack, die da draußen unterwegs ist, um eben zu helfen, zu zeigen, dass er unschuldig ist. Und so beginnt so ein bisschen eine Jagd durch das Los Angeles der 2029er Jahre, das nicht so ein ganz einfaches Gebiet ist. Es gibt coole Fluggeräte außerhalb, aber das meiste findet tatsächlich statt eben mit Chris Pratt auf dem Stuhl und via Rebecca Ferguson anstarrt, die, was ich gleich vorne rausschicken möchte, unglaublich cool geeignet ist für so eine KI-Rolle, weil es natürlich versucht wurde mit möglichst wenig, also schon mit Mimik, aber halt auch so, ja, wie halt KI so vielleicht reagieren könnte. Menschlich, aber du denkst, es sieht menschlich aus, aber du hast trotzdem diese KI vor dir und du merkst es dann auch immer wieder. Und deswegen entspinnt sich da nicht nur ein Wettlauf gegen die Zeit, sondern auch ein Wettlauf gegen ja, ein Fall, der nicht so einfach ist wie die 97,5% Wahrscheinlichkeit, dass eben Chris Raven schuldig ist, zuerst angezeigt haben. Habe ich jetzt zu viel verraten oder zu wenig?
Nö, passt schon. Das ist so.
Dann ist gut.
Passt schon. Also man kann den vielleicht so ein bisschen vergleichen mit diesen sogenannten Bildschirmfilmen, die wir mal auch in der Sneak Preview welche hatten, so dieses, ja, wo halt jemand die ganze Zeit nur am Computer sitzt und da recherchiert und sowas, so ähnlich ist hier auch, aber mit ein bisschen mehr Schauwert, denn wir sehen natürlich auch, was draußen passiert, wir sehen nicht nur den Bildschirm, beziehungsweise der Bildschirm ist hier so 3D-mäßig wie bei Minority Report und so, sieht so ein bisschen aus, wie wenn ich mit meiner Meta-Quest da irgendwas mache und genau, er hat halt Ich fand halt dieses Zeitelement, das mochte ich ja auch bei 24 bei der Serie so gerne, dass halt wirklich so ein Druck da ist, dass in einer bestimmten Zeit irgendwas erledigt sein muss und dass quasi die Zeit in Echtzeit mitläuft, das hatte dem Film schon irgendwie so ein bisschen, ja, dieses treibende Element gegeben und das fand ich richtig gut und auch fand ich gut, wie er, das mag ich ja immer so gerne, wenn wir eigentlich genauso viel wissen wie die Figur im Film. Also wenn der Film seine Zuschauer ernst nimmt, wenn jetzt nicht plötzlich da irgendjemand was aus dem Hut zaubert, so, ah, hier, da war doch das. Und wo du als Zuschauer denkst, Moment mal, wann haben wir denn davon gehört oder so. Sondern hier ist halt so, er wacht halt wirklich wie Hangover-mäßig auf diesem Stuhl, was auch gleichzeitig der Exekutionsstuhl ist. und hat halt, bekommt halt gesagt so, hey, du bist jetzt hier, dein Verfahren beginnt jetzt, auf geht's. Ne? Und wir wissen halt genauso viel wie er. Also wir wissen erstmal gar nicht, er weiß noch gar nicht, dass seine Frau tot ist, denn das bekommt er erstmal gezeigt und muss das auch erstmal verarbeiten. Und dann beginnt eigentlich die Story und ja, wie er dann halt auch ermittelt und versucht, er muss erstmal wieder selber einen klaren Kopf bekommen, weil er hat gerade erfahren, dass seine Frau umgebracht wurde. Offensichtlich, er weiß ja, dass er es nicht war, oder er glaubt zumindest, dass er es nicht war. Und wie er dann versucht, mit den Beweisen und in der Zeit, in der wir uns befinden, also ein paar Jahre into the future, ist es halt so, dass wirklich schon überall Kameras sind. Das heißt, man hat Zugriff auf alle möglichen Kameras. Alles
und auf alle Handys.
Ja, alle Handys.
Du musst ja als Bewohner von Los Angeles, musst du deinem Handy eine gewisse App oder irgendwas draufspielen.
Wie in China
dass du da nachvollziehbar unterwegs bist. Also das ist auch so 3 Jahre von heute ab.
Aber es gibt auch so ein paar Handys, die dann so ohne... Wo dann
die Wegwerfhandys.
Genau, disposable phones. Ja, und das trägt halt auch noch mit dazu bei. Und das ist auch so ein bisschen so ein krasses Foreshadowing, was uns noch blühen kann. Wobei man ja sagen muss, selbst andere Filme, die da den mahnenden Finger erhoben haben, ich denke da nur so an Terminator oder sowas. Ich meine, das ist jetzt vielen Leuten völlig egal, was da so AI ist. Denen wird einfach alles überlassen. So, hey, ja klar, das passt schon, wenn wir den da ins Militär mit einsetzen und alles. Ja, was soll ich? What could possibly go wrong? Genauso hier halt auch, ne? Wenn halt so die Überwachung immer weitergeht und ja, krasse Geschichte und ich fand das auch sehr spannend, es war eigentlich durchgehend spannend. Ich sehe hier gerade bei Moviepilot die Wertung, kann ich nicht nachvollziehen, die niedrige Wertung, die gegeben haben. Filmstarts ist da schon ein bisschen weiter vorne. Ich fand auch Chris Pratt macht das gut, weil dadurch, dass er halt wirklich, er sitzt ja die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Stuhl, er kann nichts, nicht viel machen, er kann nicht viel acten,
ja.
Kein Physical Acting, ne, sondern muss halt das Ganze irgendwie so tragen, den ganzen Film. Und ja, ich fand ihn gut.
Ja, wobei, also klar, bisschen Kritik muss natürlich auch rein. Dieser Wandel, den er quasi, ich sag heute viel quasi, diesen Wandel, den er in dem Film da mitmacht, auch vom, wo da durchlebt wird in so kurzer Zeit, den fand ich ein bisschen krass dann auch dargestellt, so dieses, oh ja, ab jetzt wird alles besser, wie es halt oft so ist in solchen Filmen auch. Das fand ich ein bisschen schade, das hat so ein bisschen geschmälert bei mir, aber ansonsten war der Film, kam mit sehr wenig Schauspielern aus, aber die dafür waren sehr gut ausgewählt und haben das echt gut gemacht. Also es war eher so ein Film, wo Chris Pratt sich mal ein bisschen zurücklehnen konnte, weil er halt wirklich viel sitzt. Die Gadgets, von wo es draußen gibt, die fand ich auch ganz arg cool. Also dieses
auch gut gedreht.
Flugbike und alles. Also schon gut gemacht, gute Bilder. Und was mich bei dem Film wirklich so gepackt hat, ist dieser Punkt zu sagen, das ist gar nicht mal so abwegig, dass sowas passieren könnte in die Richtung. Gerade in den USA, hätte ich jetzt mal gesagt, ja, ist das gar
China
nicht so.
China ist es jetzt schon gang und gäbe, würde ich fast sagen. Da.
Ja. Ja. Deswegen, also cooler, sehr cooler Film. Ganz, ganz arg cooler Film.
7 Punkte von mir für den Film.
Wir sind heute echt ganz arg nahe zusammen. Ich habe 7,5 von 10. Ja. Also, verrückt.
Genau, ja, bei Moviepilot, weil ich es gerade erwähnt habe, liegt der irgendwie bei 3,5 von 10 oder haben die eine 5er-Skala? Ich weiß nicht, ich habe den Tab nicht mehr offen, aber ich glaube, fand ich, also das mal wird dem Film nicht gerecht, finde ich ehrlich gesagt. Also das, nee, ich glaube, die haben eine 10er-Skala. Ist schon sehr unterhaltsam. Man sieht ja auch, wie ganz gut der im Kino läuft, jetzt gerade aktuell nicht mehr, wenn ich gerade so die Charts sehe. Aber wir können ja mal rübergehen in die Kinocharts und Neustarts.
Kinocharts und Neustarts.
Gibt es quasi einen nahezu geteilten 5. Rang der letzten Woche in Stuttgart, in den Innenstadtkinos, nämlich Checker Tobi 3 und der Film Crime 101 lagen wirklich nur so wenige Zuschauer auseinander beim 5. Platz, deswegen nehmen wir die beide mal auf den 5.
Das ist auch gerechtfertigt, dass wir Checker Tobi nochmal nennen, finde ich gut. Platz Nummer 4, The Housemaid.
Jetzt haben langsam auf alle 1, ne? Sydney Sweeney nackt gesehen. Jetzt ein bisschen nach unten.
Wow, es geht auch um die Story, Mann.
Ich kann mich an die Story nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt.
Ja, das wundert mich nicht. Unglaublich, unglaublich.
Okay, Platz 3 ist Zoomania 2.
Hält Platz Nummer 2, ja, Platz Nummer 2, Extrawurst. Oder im Schwäbische Extrawurst.
Okay. Das ist jetzt nicht weit auseinander. Platz 1.
Wurscht.
Wie würdest du das auf Schwäbisch sagen? Wuthering Heights, der Bront von Emily Bronte, glaube ich. Die Verfilmung, ja.
Gar nicht.
Wuthering Heights. Ja. Okay. Und was startet denn so schönes Neues in den deutschen Kinos? Ein fast perfekter Antrag. Oh, ich lese gerade die Story. Liebeskomödie mit Iris Berben und Heiner Lauterbach, die ein Paar spielen, man fehlt ein E, aus denen vor 40 Jahren keines wurde und nun einen Neuanfang wagen. Das ist natürlich auch ein bisschen, das würde auch tatsächlich zu unserem Tipp passen mit dieser, was war das, Quer durch die Zeit oder so, ne?
Ja, möglich.
Und der startet ja diese Woche, also könnte passen.
Ja, dann startet auch noch Scream 7, der 7. Teil der Scream-Horror-Reihe mit Neve Campbell in der Hauptrolle, die wieder zurück ist als Sydney.
Sydney Prescott. Falschen Startzeitpunkt für den Film. Das sollte eher so Richtung Oktober oder so Halloween oder so, passt das irgendwie ein bisschen besser irgendwie jetzt im Frühjahr. Och. So ein, na, weiß nicht.
Ich denke, ein Scream kann man immer rauswerfen, deswegen.
Ja, die letzten waren auch nicht mehr so besonders, ja. Es startet auch noch ein Musikfilm, Epic heißt der, Hybridfilm aus Konzertmitschnitten und Dokumentarfilm über das Leben von Elvis Presley.
Aha. Wap, babaduba, wap, bam, boom. Father, Mother, Sister, Brother. Familiendramödie von Jim Jarmusch mit Cate Blanchett, Adam Driver und Tom Waits in den Hauptrollen.
Aber das die Jim Jarmusch-Filme, die sind auch meistens so ein bisschen mit Zeit versetzt und so, das könnte vielleicht auch. Habe ich mich jetzt noch nicht reingelesen in den Film, wie es da ist, aber wenn die auch vielleicht einmal berichten, wie die Väter irgendwie waren und wie dann die
Kinder. Eieiei. Das liest sich aber sehr lustig. Nach Jahren der Entfremdung kehren mittlerweile erwachsene Geschwister in ihr Elternhaus zurück, um ungeklärte Spannungen untereinander aufzulösen und sich mit ihren emotional distanzierten Eltern auseinanderzusetzen.
Die Jim Jarmusch-Filme, die sind immer sehenswert, finde ich. Also ich habe da bis jetzt noch nie bereut, einen gesehen zu haben. Die sind zwar immer auf ihre Art speziell. Wir hatten ja in der Sneak Preview hatten wir The Dead Don't Die. Kannst du dich vielleicht erinnern?
Ja, ja.
Und ja, wenn ich da so denke, so Ghost Dog, der war ziemlich cool. Oder Night on Earth mochte ich auch. Geht's, glaube ich, so um Taxifahrer.
Ich will jetzt nichts sagen, aber passt, wenn ich das lese, passt das auch auf den Tipp.
Ja, das ist wahrscheinlich der Tipp viel zu vage, deswegen. Coffee and Cigarettes, den mochte ich auch, den Film. Da geht es um so einen, da spielt, glaube ich, Harvey Keitel die Hauptrolle. Genau. Oder nee, Roberto Benigni. Nee, dann war das nicht der. Wie hieß der Film mit Harvey Keitel, wo der in so einem Tabakladen arbeitet und die Leute immer zu ihm kommen? Na, vielleicht verwechsel ich es gerade. Naja. Kommt da noch einer? Nee, doch, Marty Supreme läuft auch noch an.
Marty Supreme läuft.
Den haben wir euch schon empfohlen. Läuft auch am 26.02. an. Und wie wir gelernt haben, Scarlett am 24.02., also auch diese Woche, quasi, steht aber hier nicht dabei bei kino.de, wo wir auch kurz die Zusammenfassung vorgelesen haben. Gut, da war ja einiges dabei. Müsste für jeden was dabei sein, würde ich sagen, oder?
Denke ich, auf jeden Fall, ja.
Okay, dann gehe ich mal ganz kurz ins Heimkino. Ah nee, da habe ich ja einen richtigen.
Heimkino.
Ich habe ja mal wieder.
Was ist denn heute los mit dir,
ey? Den kennst du bestimmt, Almost Famous, ne, oder?
Ja.
Ist ja auch einer von meinen Langzeit-Lieblingsfilmen. Ich mag den sehr, weil geht es viel um Musik. Ist zwar nicht so meine Musik in dem Film, aber da kommt viel so von der Liebe zur Musik rüber. Und weil ich den jetzt gerade aktuell wieder mal zufällig gesehen habe, das ist so ein Film, wenn ich da reinzappe, dann gucke ich den zu Ende. Genauso wie bei Herr der Ringe oder irgendwie Der Marsianer oder so. Den gucke ich zu Ende. Und gibt es noch ein paar andere Filme. Und der lief zufällig irgendwo auf irgendeinem US-Kanal, den ich hier über Satellit empfange. Und ich habe da wirklich nur den Anfang verpasst und bin dann gleich hängen geblieben. ist ein Film von, also wer ihn nicht kennt, der ist jetzt nun auch schon, wie ich festgestellt habe, etwas älter, der Film. War mir gar nicht bewusst, dass der schon so alt ist, aber er ist noch sehr modern. Der ist 2000 rausgekommen, also das heißt, er ist 26 Jahre alt, musst du mal überlegen. Der ist von Cameron Crowe gedreht und der hat vor diesem, vor Almost Famous, hat er seinen ja, Oscar-Film Jerry Maguire gedreht. Bring mich zum Schotter. Und wer ihn noch kennt. Und danach hat er Vanilla Sky gedreht, der auch ziemlich gut war. Und dann, ja, ich hatte ja letztens erzählt, dass ich den Film gesehen habe, Wir kaufen einen Zoo. Den hatte ich irgendwie noch ein bisschen noch nicht gesehen gehabt. Und irgendwie macht Cameron Crowe nicht so viele Filme, aber die, die er macht, die sind schon relativ gut. Und in diesem Film spielt Billy Crudup die Hauptrolle. Den könnte man kennen aus der, ist das, nee, Apple ist das, The Morning Show. Da spielt er auch mit und weiß gar nicht, wer da noch alles. Eigentlich lauter bekannt. Kate Hudson natürlich, Frances McDormand spielt mit, Jason Lee spielt mit, Zooey Deschanel spielt mit und. Also man erkennt eigentlich sehr viele mittlerweile wieder. Philip Seymour Hoffman natürlich, Jimmy Fallon. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal Jimmy Fallon erkannt, der sich irgendwie ziemlich verkleidet hat. Ich habe irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass es Jimmy Fallon ist, wo ich die letzten Male gesehen habe. Also immer neue Sachen, die man da erkennt. Und letzten Endes ist Almost Famous mehr oder weniger die Nacherzählung von der eigenen Geschichte von Regisseur Cameron Crowe. Denn er ist damals, als er noch jung war, dazugekommen, für den Rolling Stone ja, Konzertkritiken zu schreiben oder über Bands zu schreiben. Und wie das so passiert ist, das wird in diesem Film erzählt. Denn er ist ein kleiner introvertierter Typ, ein kleiner junger Mann, der für seine Schülerzeitung irgendwie schreibt. Und seine Schwester, oder er lebt mit seiner Schwester und seiner Mutter zusammen. Also der Vater ist irgendwie nicht mehr da. Und die Mutter, gespielt von Frances McDormand, die spielt natürlich auch die Mutter sehr, sehr, sehr weird, und was dazu führt, dass seine ältere Schwester irgendwann das Haus verlässt, weil sie sagt, ah, ich kann nicht mehr, hier gibt es nur noch Streit und so, ne? Und bevor sie geht, schenkt sie ihm aber ihre Plattensammlung oder gibt ihm so die wichtigsten Platten und führt ihn so ein bisschen in die Musik ein, sagt, hier, wenn du The Who hörst, und ja, dann kommst du in eine ganz andere Welt, und da entdeckt er halt so seine Liebe zur Musik und schreibt dann halt auch über Bands und so. Und eines Tages wird Philip Seymour Hoffman irgendwie so ein bisschen auf ihn aufmerksam und bringt ihn dann dazu, dass er für den Rolling Stone schreiben kann, was der Rolling Stone aber nicht weiß, dass er irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er ist in dem Film, ich glaube 14 oder so. Sie denken, sie haben da einen richtigen Autor, der schon ein bisschen was auf ein paar Jahre auf dem Buckel hat, vor sich, und geben ihm Geld, dass er so eine neue, angesagte Band begleiten kann auf ihrer Tour. Und das macht er dann auch. Er soll dann darüber schreiben, und Philip Seymour Hoffman gibt ihm noch ein paar Sachen mit auf den Weg. Also sieh zu, dass du dich nicht zu sehr mit der Band anfreundest und so, weil du musst neutral bleiben können und du musst auch harte Kritik äußern können, ja, und so weiter. Und das geht natürlich alles ein bisschen schief, weil er ist natürlich zum einen so ein bisschen starstruck, wo er da mit denen zusammenkommt, aber er lernt halt auch das ganze Umfeld kennen und unter anderem auch Kate Hudson, die so eine Art, ja, die nennen sich selber nicht Groupies, sondern so Mädels, die dann halt mit der Band mitreisen, halt totale Fans sind. Und ja, dieses ganze Konzertleben und was dann alles so passiert, ist, glaube ich, einer der schönsten und tollsten Filme, die ich je gesehen habe, weil ich mag auch Musik, ich mag Konzerte. Wie gesagt, es ist nicht meine Musik, die in dem Film kommt, aber es ist einfach so wunderschön dargestellt. Und ich habe den damals, ich glaube, zweimal, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Und die Konzertszenen, die funktionieren so gut, wenn er dann von hinter der Bühne dann so auf die Bühne tritt und dann macht so die Kamera auf und man sieht das Publikum, und dann ist wirklich toll gedreht, viel mit Musik, die damalige Zeit gut eingefangen. Also wer den Film erwischt, ich habe der Film lief auch in der normalen Kinofassung, in der, wo ich reingezappt hatte. Ich habe hier auf Blu-ray diverse Versionen. Ich habe meistens, wenn ich den hier selber mir aktiv angeschaut habe, habe ich den Director's Cut geguckt, der ein bisschen anders ist und der auch ein bisschen länger ist. Und ich mochte das tatsächlich auch mal wieder, die normale Kinofassung zu gucken, weil da waren halt einfach andere Szenen rausgelassen. Andere waren halt ein bisschen kürzer und war ein bisschen anders. Und ich mochte das auch, den mal wieder zu sehen. Und ich kann den auch nur noch mal wärmstens empfehlen. Ich will jetzt keine Wertung dafür abgeben, weil der ist bei mir irgendwie in der All-Time-Top-10 drin. Das wäre zu hoch gegriffen. Ich verbinde da auch viel persönlich mit dem Film. Und deswegen, ich spreche nur mal eine Empfehlung aus. Schaut ihn euch mal an, wenn ihr den irgendwo erwischt. Gerade wenn ihr ein bisschen was mit Musik habt, wenn ihr Musik mögt und vielleicht auch irgendwie gerne auf Konzerte geht oder sowas, dann schaut euch mal an. Almost Famous, deutscher Zusatztitel, fast berühmt. Ja. Ich schaue gerade mal, wo es den gerade gibt. Ey, den könnt ihr kostenlos schauen auf Join. Ja, da ist es gratis enthalten bei Join. Wahrscheinlich lief der mal da irgendwo in dem Pro7-Sat1-Universum letztens. Dann könnt ihr den mal gucken. Ja, bei den anderen Streaming-Services, bei Pluto TV ist es noch enthalten, sehe ich hier. Mhm. Wer auch immer Pluto TV hat. Aber ihr findet es schon, wenn ihr es irgendwo gucken wollt. Du kennst ihn ja, oder? Dir brauche ich ihn nicht empfehlen.
Nein.
Obwohl musikmäßig, so ein bisschen rockmäßig, ist er ja eher so deins, ne?
Ja, ja, das passt schon. Ja, das ist alles gut.
Wobei die Band ist ja fiktiv, ist aber angelehnt an eine bekannte Band. Da steht auch am Schluss, in den Credits steht auch drin, wer da verantwortlich war, dass das alles so Hand und Fuß hat, die ganzen Szenen und so. Jo, Almost Famous, Empfehlung von mir. Und damit sind wir eigentlich so weit durch für heute. Oder? Hast du
das noch was? Ein wilder Ritt heute hier. Nee, also geht ins Kino.
Tischtennis über Anime, über AI, über Konzerte, alles dabei.
Genau, geht ins Kino, schaut Filme, nutzt die Zeit, die ihr habt. Und wenn ihr am Montag mal in die Sneak kommt nach Stuttgart, gerne mal Hallo sagen. Ich werde nicht jede Woche jetzt Leuten gratulieren, die da sind. Das war eine Ausnahme letzten Montag.
Ja, da hat ja noch nicht mal mir gratuliert, als ich mal Geburtstag hatte. Na,
ja, Sneak. Deswegen. Seht genau, mal. Seht
das
mal,
war eine wirkliche Ausnahme. Ja.
Genau.
Wir mussten singen. Chris uns angestiftet. Wir mussten
nein, das ist gelogen. Angestiftet hast du. Das ist ganz fürchterlich gelogen. Ganz, ganz
viel. Ja, aber dann hat derjenige zumindest mal einen echt guten Film für seinen Geburtstag bekommen,
muss ich sagen. Ja, er wollte keine Liebesschnulze, das war hart knapp dran.
Ja, Liebesschnulze war es nicht, nee, aber es war ja bei den Tipps, war ja eine Liebesschnulze, glaube ich, irgendwie dabei, ne? Da hat er zumindest mal, der Kelch ist an ihm vorbeigegangen, aber hat zumindest mal einen Oscar-nominierten Film gesehen, ja. Das, war gut.
Ja.
Mal schauen, was uns morgen erwartet. Kommt vorbei, wenn ihr möchtet. Montag 20.30 Uhr in den Innenstadtkinos von Stuttgart. Und rechtzeitig am besten Tickets reservieren und kaufen, weil jetzt wird es gerade immer noch ziemlich voll. So, wenn die Biergarten dann wieder aufhaben, dann wird es wieder ein bisschen weniger. Aber jetzt momentan noch sehr gut gefüllt. Kommen ja auch ganz gute Filme gerade aktuell. Also von daher sehen wir uns dann vielleicht.
Es kommen immer gute Filme.
Nee, manchmal nicht.
Nee.
Gegenbeispiel. Ah, gut. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Ich habe nämlich nochmal geguckt hier, weil du sagtest hier, die Polizisten in den USA haben so coole Namen. Ich habe geguckt, Stuttgart Polizei, ne? Habe ich einen Tab noch offen. Also, die heißen Timo Brenner. Also, ich disclose jetzt hier keine Geheimnisse. Ja? Die stehen hier drinne als unsere Ansprechperson. Polizei Stuttgart, Timo Brenner, Jens Lauer. Da kann man sich richtig vorstellen, wie er da so auf der Lauer liegt. Aber es gibt auch viele Damen hier. Jennifer Kellerman. Kellermann.
Kellerman. Oder
Kara Starke. Ja, mit der legst du dich nicht an, mit Kara Starke. Ja. Stefan Wiedmann, Tobias Kutter, Daniela Treude und Charlotte Weller. Wen gibt es denn hier noch? Ja gut, die anderen ja nicht so vom Namen her. Die passen hier ja nicht so. Hermann Volkert. Ja, okay. Aber gibt auch coole Namen hier, Polizei Stuttgart.
Ja, Chris Raven.
Ja, gut. Der Christopher Rabe.
Immer so.
Wäre der auf Deutsch.
Ja.
Christopher Rabe.
Chris Rabe.
Ich meine, wir können
Christian
ja.
Christian Rabe.
Timo Brenner wäre ja dann auch Timothy Burner.
Ja. Das wäre es, Timothy Burner.
Jens Lauer wäre dann. Irgendein Sneaker, ein Jens. Jens gibt es nicht im Englischen, na egal. Ja, also gibt es auch.
Jens, Jen Lower.
Bis bald im Kinocast.